Wir haben uns ja im Dezember, Anfang Dezember schon mal mit dem Thema beschäftigt, uns auseinandergesetzt mit solchen Argumentationen, die jetzt zunehmend populär werden in Deutschland, auch nicht nur in Deutschland, und die mittlerweile ja sogar den Ruf genießen, dass sie zumindest teilweise öffentlichen Respekt genießen, weil das nun einmal die Auffassung der sogenannten besorgten Bürger sind. Mit sowas haben wir uns hier auseinandergesetzt und haben das mal wirklich prüfen wollen. Damit wollen wir heute auch noch ein bisschen weitermachen. Was sind das für Argumentationen? Und dabei kam raus, an denen, die wir hier so besprochen haben, das sind durch und durch falsche Argumentationen. Man muss schon falsche Urteile über Ausländer sich zusammenreimen, wenn man ihnen nachsagen will, die würden Arbeitsplätze wegnehmen, die würden Wohnungen wegnehmen und die würden überhaupt die Kriminalität auf unsere Straßen bringen. Das sind falsche Urteile, weil kaum schaut man mal hin bei der Arbeitsplatzfrage, stößt man ja drauf, naja, wenn einem in der Arbeitsplatzfrage überhaupt Ausländer begegnen, dann in derselben unerfreulichen Rolle, in der man selber steckt. Man ist als einer, der auf lohnabhängiges Einkommen angewiesen ist, nämlich dazu verdonnert, um die Arbeitsplätze zu konkurrieren, die allein die Unternehmer nach Menge, nach Bezahlung, nach Leistungsanforderungen definieren und worüber auch nur die die Entscheidung herbeiführen, wen sie da auf so einem Platz bezahlen wollen und wen nicht, wen sie vielleicht sogar entlassen. Sodass die Leute, die einen Arbeitsplatz brauchen, gleichermaßen in der unerfreulichen Rolle sind, ein Leben lang eigentlich, diesen Kampf zu führen, einen Arbeitsplatz zu haben und zu behalten, ohne dass sie in dieser Frage etwas in der Hand hätten, weil sie eigentlich immer nichts anderes machen als den Versuch, den Anforderungen der anderen Seite, den Unternehmeranforderungen irgendwie gerecht zu werden. So dass es einfach ein Quatschurteil ist, einige von diesen Konkurrenten in dieser trostlosen Veranstaltung, die mit ausländischem Pass oder ausländischer Herkunft, die seien es, die in dieser Konkurrenz die Entscheidung herbeiführen, zu Ungunsten der deutschstämmigen Konkurrenten. Ein falsches Urteil über die muss man schon machen, wenn man den Ausländern auf diese Weise eine Schuld ans Bein flicken will. Schuld daran, dass sie irgendwas kaputt machen, was ansonsten an den deutschen Verhältnissen doch wunderbar wäre. Und das ist die andere Seite übrigens des falschen Urteils. Man muss falsche Urteile in die Welt setzen über Deutschland und seine Lebensverhältnisse. Wenn man die Härten, die es in diesen Lebensverhältnissen gibt, nicht diesen deutschen Lebensverhältnissen anlasten will, sondern diesen Mitbewerbern da. Es ist ein falsches Urteil über Deutschland zu denken, naja, da hätte man doch so etwas wie einen Besitzstand in Sachen Arbeitsplatz, in Sachen Wohnung. Das ist Deutschland nicht. Das ist eine Unwahrheit über dieses Land. Der Mensch, der nicht wirklich zu den Eigentümern von Wohnungen und Arbeitsplätzen gehört, sondern der sowas braucht als Einkommensquelle und als Unterkunft, der hat keinen Besitzstand daran. Nicht mal so etwas, wie die Vorstellung da sagt, ein Vorrecht, weil er doch einen deutschen Pass hat. Sondern was er wirklich hat in diesem Land, ist das sehr unerfreuliche Recht, das sich von einer Pflicht gar nicht unterscheiden lässt, dauernd zu konkurrieren um einen Arbeitsplatz, um eine Wohnung und darum, sich das Letztere, die Wohnung, mit dem, was man an Ersterem verdient, irgendwie leisten zu können. Das ist die wahre Rolle des Menschen in diesem Deutschland und das sind die wirklichen Verhältnisse in diesem Deutschland. Also war der Befund das letzte Mal zu diesen Parolen. Rechtes Argumentieren ist falsches Argumentieren. Und darauf hatten wir es auch ein bisschen angelegt in dieser Diskussion, dass man sich diese geistige Mühe mal macht, solche populären Argumentationen sich vorzuknöpfen und sie mal zu prüfen, wie lange sie überhaupt es aushalten, dass man sie auf Stichhaltigkeit, auf Richtigkeit prüft. So, in diese Richtung wollen wir heute noch ein bisschen weitermachen, uns aber auch auseinandersetzen mit anderen Formen der öffentlichen Auseinandersetzung mit dieser Sorte sogenanntem rechten Denken, die so in Deutschland unterwegs sind. Aber vielleicht erstmal so weit, vielleicht gibt es ja auch vom letzten Mal noch Nachklärungsbedarf.
Damit nicht ausräumen. Aber wieso? Und so wird ja argumentiert. Wenn die alle weg wären, dann hätten wir bessere Chancen.
Aber dabei verstehe ich nicht ganz, warum es dann ausgerechnet die Ausländer trifft. Dann kann man doch auch fordern, Frauen sollen nicht zur Konkurrenz zugelassen werden oder Blonde.
Oder die Deutschen selber.
Das kann alles bekommen. Also, dass man den Feind im Außen sucht, ist ja erstmal die einfachste Lösung, oder? Das kennen wir.
Das ist daran einfacher als bei den Blondes, das habe ich nicht verstanden. Was ist einfacher daran, den Feind in den Ausländern zu suchen, als den Feind in den Blonden oder in den Blauäugigen oder was weiß ich?
Weil deine Arbeitskollegen schon alle mitmachen.
Bitte was? Sag nochmal.
Weil die Arbeitskollegen vielleicht schon mitmachen und Bekannte oder Leute auf der Straße im Internet, AfD. Es ist einfacher, sich anzuschließen, als sich selber was auszudenken. Oder?
Also ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff einfach da überhaupt der richtige ist. Ich würde erst einmal sagen, wer so argumentiert gegen Ausländer, muss ein Urteil im Kopf haben, dass die Arbeitsplätze doch eigentlich für die Deutschen reserviert seien. Insofern finde ich den Begriff der Einfachheit hier fehl am Platze. Da herrscht ein anderes Urteil über die Verteilung der Arbeitsplätze vor.
Ja, das ist die eine Seite. Das andere ist aber, was da so plausibel klingt, Wenn es mehr Konkurrenten gibt, ist es doch schlimmer, als wenn es weniger Konkurrenten gibt. Ist eine überhaupt nicht plausible Art und Weise und überhaupt nicht vernünftige Art und Weise, sich mit dieser Konkurrenz, über die man da redet, zu befassen, zu beschäftigen. Tatsächlich reichen übrigens bei einem Arbeitsplatz 2 Bewerber. Und unter 2 Bewerbern gibt es keinen Wettbewerb. So gesehen ist die Zahl dafür im Prinzip scheißegal. Weil immer wird es den einen erwischen und der andere kriegt dann eben diesen wunderbaren Arbeitsplatz. Wenn man da überhaupt schon drüber nachdenkt, in was man da eigentlich reingeraten ist, in der Frage des Geldverdienens und in der Frage des Wohnens, wenn man da schon drüber nachdenkt, dann muss man darüber nachdenken, wirklich, wo ist man denn da reingeraten? Wie kommt man denn überhaupt in diese zweifelsfrei unerfreuliche Wettbewerbssituation? Und da stößt man auf ganz etwas anderes als den Wettbewerber, den es genauso beschissen trifft wie einen selber. Ja, das ist übrigens das Alberne, dass zwei Wettbewerber sich gegenüberstehen und sagen, wenn du nicht wärst, wär's was. Ja, man stößt auf ganz was anderes, man stößt da drauf beim Arbeitsplatz. Ja, der Bedarf der Leute, die Geld verdienen müssen an einem Arbeitsplatz, hat nichts zu sagen in der Frage, welche Arbeitsplätze es überhaupt gibt. Das ergibt sich einzig und allein aus der Kalkulationshoheit von Unternehmern. Und die haben einen Grund, in ihrer Rechnung nämlich alles dafür zu tun, das, worauf es ihnen als Betriebsergebnis ankommt, mit möglichst wenig bezahlten Arbeitsplätzen zu erreichen. Das eine ist nämlich Ergebnis, das andere ist, kostet sie was. Das stellt die Menschen, die als Nichteigentümer überhaupt in die Situation gebracht sind, an einem Arbeitsplatz Geld zu verdienen haben, überhaupt erst in ihr wirklich für sie unverträgliches Konkurrenzverhältnis. So, darauf würde man stoßen. Das meine ich mit, es ist eine vollkommen unvernünftige Art, sich mit dem Kampf um Arbeitsplätze als Wettbewerb am Arbeitsmarkt zu befassen, nach der Seite der Mitkonkurrierenden zu gucken und dort eigentlich nicht eine Ursache, sondern einen Schuldigen ausfindig zu machen, über den man schlecht reden kann. Dann beginnt überhaupt erst das, was jetzt in der Diskussion war. Wenn man schon auf die Wettbewerber als Wettbewerber guckt, wo soll denn an Wettbewerbern, die alle denselben Mist machen müssen, es Unternehmern recht machen, es Maklern und Vermietern recht machen? Wie soll denn an denen ausgerechnet der Pass der entscheidende Unterschied sein?
Also ich habe ein grundsätzliches Problem mit eurem Ansatz, dass ihr das Denken des Ausländer-Rassers oder des Rassisten, oder wie man ihn nennen will, in Form eines logischen Denkfehlers verhandelt. Also, weil ich glaube, das unterstellt eine Rationalität beim Denken des Ausländer-Rassers, das in der Form so gar nicht, glaube ich, durchzuhalten ist, sondern das hat ja auch ganz viel zu tun mit Projektionen, mit abgespaltenen Wünschen, etc., die man sich nicht zugesteht. Und insofern kann man einen Rassisten auch in der Regel nicht damit widerlegen, dass man sagt, ja, du argumentierst aber unvernünftig. Weil es geht da gar nicht darum, dass man eine in sich konsistente und widerspruchsfreie Theorie von der Welt sich bildet, sondern Kompensationen für erfahrenes Leid sich sucht. Und Natürlich würde ich auch nicht sagen, dass man Rassisten rein als pathologische Fälle zu betrachten hat, aber man kann es auch nicht grundsätzlich als einen Denkfehler behandeln, als wenn man quasi eine mathematische Aufgabe vielleicht mal falsch ausgerechnet hat. Also 1 plus 1 gleich 3 ist nicht das gleiche wie Ausländer nehmen mir die Arbeitsplätze weg. Das ist ein Unterschied, das ist nicht einfach ein Denkfehler. Sondern ich würde sagen, also zu sagen, diese rechten Parolen, die ihr da auf dem Zettel habt, das sind Irrtümer. Das würde ich sagen, wird der Sache nicht gerecht. Ich würde es als Ideologie bezeichnen. Und Ideologie ist nicht einfach bloß ein Irrtum, wenn man sich auf den Ideologiebegriff bei Marx oder in der kritischen Theorie anschaut. Ideologie ist immer Wahres in falscher Gestalt, könnte man vielleicht sagen. Also die reagieren auf etwas, was durchaus eine Entsprechung hat, aber sie reagieren eben falsch drauf, denken es verquer. Und was man doch nicht leugnen kann, ist, dass ein Staatsbürger in Deutschland durchaus Privilegien genießt gegenüber einem Nichtstaatsbürger. So ist das. Das ist das ganze Sinn und Zweck von Staatsbürgerschaft, dass die Schutzbefohlenen oder wie auch immer das Menschenmaterial eines bestimmten Nationalstaaten sind und dementsprechend auch gewisse Schutzrechte genießen. Das sieht man auch immer daran, wenn irgendwelche Staaten sich woanders einmischen und sagen, hier, der soll ausgeliefert werden und dann gibt es Streitigkeiten zum Beispiel. Das heißt, es gibt den realen Unterschied ja durchaus zwischen den verschiedenen Staatsbürgern. Was das jetzt im Einzelnen heißt, na klar, da rührt sich der Rassist eine ganz verquere Soße raus. Aber dass es einfach nur aus der Luft gegriffen ist von ihm, das würde ich ja nicht sagen.
Aber Rationalität unterstellte Rationalität bei den Ausländern behauptet wird, das geht doch daran vorbei, dass Gegenstand der Kritik war, eine Sorte Parteinahme für dieses hier installierte kapitalistische Konkurrenzsystem, nämlich so, dass ausgerechnet diejenigen, die genauso Opfer unternehmerischer Kalkulation sind, dass die herbeizitiert werden, die hätten irgendwas Urheberrechtliches, Urheberschaftliches daran, wie der originär deutsche Lohnarbeiter sich abzuarbeiten hat, an den Nöten der Konkurrenz, die wirklichen Subjekte, das Kapital und der Staat, der es betreut, zugelassen, zulässt und in Kraft betreibt.
Ich finde, du hast an einer Stelle mich ein bisschen durcheinander gebracht. Du hast damit angefangen, dass du gesagt hast, dass du nicht gut drauf klarkommst, dass wir überlegen, was denken die sich eigentlich verquer zusammen, weil du meinst, eigentlich muss man auf deren Denkweise anders einsteigen, als was denken sich da eigentlich falsch. Und im nächsten Satz hast du gesagt, wie ich das sehe, ist eigentlich so, dass sie auf etwas tatsächlich Existierendes, ich zitiere dich, verquer zusammendenken. Ich kriege die beiden Seiten nicht ganz zusammen, weil um ehrlich zu sein, wie ich die Zusammenfassung vom Einstieg verstanden habe und jetzt seine Wiederholung eigentlich auch, geht es eigentlich in dem Argument im Kern nach darum, dass es die Konkurrenz, der sie ausgeliefert sind, die Organisation ihrer Lebensverhältnisse, als die müssen sich um Arbeitsplatz balgen mit anderen, die es genauso existenziell brauchen wie sie selber, sich völlig verkehrt zusammenreimen, als was das sei. Übrigens war da das Wort Privileg war da eigentlich als Irrtum angedacht. Aber erstmal würde ich dann sagen, musst du dich erstmal entscheiden, ob du eigentlich sagen möchtest, die ganze Art zu überlegen, wo die sich was verkehrt zusammenreimen, geht nicht, oder ob du sagst, du hast eine andere, weil da hast du jetzt das Angebot ins Spiel gebracht. Eigentlich findest du, die sind eigentlich wirklich privilegiert. Wir haben das ja, also nicht wir, die bisherige Debatte, wie sie jetzt zusammengefasst worden ist, hat erstmal versucht zu sagen, nee, jemand, der meint, als Deutscher sei er erstmal privilegiert, der täuscht sich, Und das heißt, du solltest dich mal in der Frage angesprochen fühlen, probier doch mal, ob du das eigentlich zutreffend findest, dass du als Deutscher privilegiert bist.
Du kannst ja mal gucken, wer bei Bewerbungsunterlagen irgendwie einen Namen hat, der türkisch klingt, der hat in der Regel schlechtere Chancen. Ja? Also natürlich gibt es, das ist natürlich irrational letztlich, dass es da irgendwie eine Unterscheidung von Deutschen und Ausländern gibt, aber dass im Alltag der Rassist sich durchaus bestätigt sehen kann, dass er anders über die Straße laufen kann als jemand, der nicht aussieht, als würde er schon seit, weiß ich nicht, Jahrmillionen seine Vorfahren hier leben. Ja? Das erfährt er ja im Alltag, das deutet er falsch. Aber erstmal an der Erscheinungsebene, als Phänomen, kann er sich darauf beziehen. Und insofern würde ich mich auch gar nicht entscheiden wollen zwischen, ist es jetzt ein Denkfehler oder ist es eine Pathologie? Ich würde sagen, das ist als genau dieser Widerspruch aufzufassen.
Du sagst immer, es wäre falsch oder es wäre verquer, aber ich habe noch nichts gehört, was du da denn verquer findest. Also entweder du sagst, man redet darüber, was die denken und versucht da einen Fehler zu finden, das lehnst du ab. Das heißt gleichzeitig, irgendwas ist da verquer oder falsch, aber ich habe noch nicht gehört, was du denn dann falsch findest, statt den da draußen.
Du musst dich mal entscheiden. Entweder du sagst, das ist Pathologie, dann erklärst du im Grunde jede Argumentation für hinfällig, weil er nämlich, wenn jemand krank im Hirn ist, dann kann er überhaupt nicht den Unterschied machen zwischen richtig und verkehrt. Wenn man das Urteil hätte, könnte man die ganze Argumentation von vornherein lassen. Dass das nicht einfach Irrtümer sind über das, mit dem der Mensch zu tun hat, das ist völlig richtig, aber ein Fehlschluss ist es zu sagen, weil es nicht einfach Irrtümer sind, ist das krankhaftes Denken. Nein, das sind Irrtümer, da meinst du, hast du mit deinem letzten Beispiel sogar was dazu gesagt, das sind Irrtümer, die haben mit der wirklichen Stellung, die der Mensch in der Welt steht, schon was zu tun. Gerade an dem Beispiel, an dem du das gesagt hast, hast du das ja klar gemacht. Jemand, der feststellt, von mir aus im Bewerbungsbüro, er wird genommen, er wird bevorzugt gegenüber einem türkischen Mitbewerber. Was stellt denn der fest? Der stellt fest, dass er das zufällige Glück hat, auf einen Personalchef zu stoßen, der diesen Gesichtspunkt offenbar wichtig findet. Was ist daran ein Privileg? Ein Privileg, auserwählt werden zu können gegenüber anderen durch Sachen, für die man überhaupt nichts kann, an denen man selber überhaupt auch gar nicht rumbasteln kann, sondern die schlicht und einfach dadurch gegeben sind, dass man einen anderen Pass hat. Das ist eine sehr seltsame Art von Privileg, weil es nämlich ein Privileg ist, wo die andere Seite, die das Privileg verleiht, total bestimmt, was der Inhalt davon ist. Es ist überhaupt kein Privileg, wo derjenige, der das hat, irgendwas in der Hand hätte, wo er sagen könnte, wenn ich das als Deutscher habe, das ist mir sicher und Punkt. Übrigens, dass das nicht so ist, ist der ganze Grund dafür, warum die Rechten überhaupt gegen alles protestieren, was hier im Land passiert. Weil die sagen, das so müsste es sein, so ist es aber nicht. Wenn man behauptet, als Deutscher hätte man Privilegien, dann muss man immer schwer aufpassen, worüber man da eigentlich redet. Wenn man die Vorstellung damit verbindet, man hätte sowas wie mit der Staatsbürgerschaft, mit dem Pass, mit der Zugehörigkeit zu dieser speziellen Sondernation, hätte man irgendwie was gebunkert für sich, wo man was draus machen kann. Dann täuscht man sich schwer. Und dass man sich darin übrigens täuscht, das merkt man an der Politik selber. Wenn die sich hinstellt und sagt, sie macht ein Hartz, sie schafft das Arbeitslosengeld ab und macht stattdessen Hartz IV und beweist sie den Leuten praktisch, dass dieses ganze Privileg so viel Geld ist, wie die Politik es gerade benutzen will oder anerkennen will. Und wenn nicht, halt nicht. Und das finde ich ein ziemliches Scheißprivileg.
Ich denke aber, es gibt diese Privilegien, die genießen wir alle. Wir haben die Privilegien, wenn wir einen deutschen Pass haben, dass wir diesen Pass haben, damit haben wir Vorteile, auch wenn wir uns nicht verdient haben. Genauso wie wir einen Vorteil haben, wenn wir von unseren Eltern was geerbt haben oder wenn wir ein Haus besitzen. Ja? Diese Privilegien nutzen wir auch. Und es geht, ich glaube, es geht zum Teil um Besitzverantwortung. Und ich würde wirklich die Frage interessieren, wie ihr oder jeder Einzelne es sehen würde, wenn es um den persönlichen Besitz geht und um zwei Teilen der Dinge. Das ist, glaube ich, auch in dieser Argumentation, das Boot ist voll, steckt auch mit dahinter. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen nicht eingeschlossen davon nicht frei sind. Und wir nicht so tun sollten, als wären wir völlige Gutmenschen.
Also was ihr doch im Prinzip macht, wenn ich es auf den Punkt bringe, ist, die Argumente mit einer fundamentalen Kapitalismuskritik zu kontern. Das finde ich natürlich...
Nochmal bitte lauter.
Sehr viel lauter kann ich nicht. Mein Eindruck war, dass die Kritik oder das Umgehen mit den Argumenten aus einer fundamentalen Kapitalismuskritik resultiert. Das halte ich für richtig, das ist nicht das Problem. Die Frage ist nur, wenn ich auf so einer Demonstration einem begegne, wie soll ich dem das in 5 Minuten, in 30 Sekunden klar machen? Muss ich da nicht irgendwo ganz anders ansetzen? Also ich bin dann immer eher so, dass ich denke, ich muss, wie der Kollege da hinten sagte, auch an der Motivation ansetzen. Warum argumentieren Sie so? Was ist die deren Ideologie dahinter? Ich weiß es auch nicht, ich bin ja hier, weil ich Fragen dazu habe, aber... Also mit dieser fundamentalen Kapitalismuskritik, da würde ich mir jetzt echt schwer tun bei vielen Leuten. Das können wir hier vielleicht, aber...
Vielleicht ist das ja ein bisschen schnell geschossen, wenn man sich gleich die Frage stellt, was sage ich zu einem Menschen, den ich auf einer Demonstration treffe? Was sage ich dem? Und dann habe ich nur 30 Sekunden und dann leuchtet dem das ein oder es leuchtet ihm nicht ein oder sonst. Der erste Schritt, wenn man sich die Frage oder solche Fragen stellen will, wäre doch erstmal, sich darüber Rechenschaft abzulegen, was daran, was der sagt oder als Parole brüllt, was daran verkehrt ist. Wie man ihm das dann klar macht, ist ja eine weitergehende Frage. Und die Frage, die er aufgeworfen hat, von wegen, es ist nicht bloß ein Irrtum, sondern es ist eine Ideologie und was soll das eigentlich heißen? Auch das ist ja eine weitergehende Frage. Ich habe nichts gegen diese Fragen. Aber ich finde es irgendwie als Einwand gegen das, was jetzt nochmal versucht worden ist, zusammenzutragen. Wenn man sich erstmal so eine Parole wie die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, wenn man sich die erstmal vornimmt, dagegen als Einwand zu sagen, aber das kann ich doch den Menschen nicht sagen und dann versteht das gleich.
Ich muss an der Stelle, glaube ich, was richtigstellen. Es ist nicht so, dass man aus einer fundamentalen Kapitalismuskritik hier sich ganz fürchterlich was ableitet, was man dann zu diesen Auffassungen der besorgten Bürger sagen möchte. Es ist umgekehrt. Man nimmt das, was die da in der Gegend rumposaunen. Die nehmen uns die Wohnungen weg. Man nimmt es so, wie sie es gesagt haben. Die haben ja die Schnauze aufgerissen, um einem mitzuteilen, wie sie das sehen mit der Wohnungsfrage hier in Deutschland. Die kenne ich auch. Die reden also über etwas mir Bekanntes. Was wollen sie mir erzählen? Über das mir Bekannte, die Ausländer seins. Jetzt rede ich mit Ihnen mal drüber, was Sie mir da eigentlich verklickern wollen. Was Sie mir da eigentlich nahelegen wollen, wie ich das sehen soll und muss sagen, ihr habt sie wohl nie alle. Das geht übrigens ganz schnell. Dann muss man sich vielleicht ducken kurz. Wie soll das denn gehen? Dass die auch in der Schlange stehen, und zwar in der Regel ganz hinten, die sind die Wohnung immer vorenthalten. Es ist doch was anderes, der Wohnungsmarkt. Du weißt doch, wem du in den Arsch kriechen musst, wenn du eine Wohnung kriegen willst. Als ob dir eigentlich praktisch nicht bekannt wäre, wo da die Glocken hängen. Jetzt kann ich nichts dafür, dass wenn ich das anspreche, was da auf dem Wohnungsmarkt wirklich los ist, mit dem ersten Satz schon dabei bin, eine nicht ganz höfliche und freundliche Behauptung darüber aufzustellen, was die Macher des Wohnungsmarkts tun. Wie die rechnen, wie die spekulieren. Da komme ich deswegen drauf zu sprechen, weil das die Sache ist, über die wir gerade reden und nicht, weil ich ein Kapitalismuskritiker bin. Ich gebe zu, mein Leben lang ist es mir immer passiert, kaum rede ich über eine Sache, rutsche ich irgendwie in Kapitalismuskritik rein, aber das muss an dem Laden liegen und nicht an mir. Also das ist nicht richtig, das muss man muss das wirklich mal ernst nehmen. Man streitet mit denen über das, was die behaupten, wie es sei. Das macht man so kurz und so lang, wie es sein muss. Eine kleine Bemerkung noch zu deiner Überlegung. Ja, das hat Gründe, wie sich die Leute die Welt zurechtlegen. Aber dass das Gründe hat, das erstmal als logische Bemerkung, dass das Gründe hat, schließt nicht aus, dass das, was sie sich darüber zurechtlegen, verkehrt ist. Nimm mal deine Überlegung. Da waren deine Wörter auch so schillernd. Man merkt doch, wenn sich der deutsche Staat um seine Staatsbürger irgendwo im Ausland und so weiter kümmert. Jetzt kamen zwei Wörter bei dir ganz schnell nacheinander. Dann behandelt er die als seine und als Schutzbefohlene. Dass das seine sind, das stimmt leider. Und was er da übrigens macht, ist überhaupt kein erfreuliches Verhältnis, in dem sich der deutsche Staat da betätigt. Der behandelt nämlich dich und mich als seinen Besitzstand. Als das Material, mit dem er Staaten macht, dass er sich von anderen Staaten nicht verhaften lässt, wegnehmen lässt und so weiter. So. Also achtet da der Staat auf seinen Besitzstand. Der ist in der Tat sein Schutzobjekt. Es ist eine falsche Auffassung über dieses Verhältnis. Und da sind wir sehr bei dem Denken der besorgten Bürger, sich aus dem wahren Umstand, dass man der Besitzstand des Staates ist, umgekehrt in Gedanken macht, dann müsste der aber auch ausgesprochen fürsorglich und schützend und helfend und mit Besitzständen für einen da sein. Jetzt hast du beides. Die Vorstellung vom Staat als meinem Schutzherrn ist verkehrt. Sie beruht darauf, dass man diesen Staat und seiner Gewalt tatsächlich als Objekt dessen Zugriffs unterstellt ist.
Ich wollte noch mal einen Nachtrag zu dem Privilegargument machen, weil das sehr verbreitet ist. Überlegt es doch mal so: streng genommen kommt man bei der Vorstellung, man ist als Deutscher sei man doch privilegiert, ohne einen Vergleich mit anderen Weltgegenden gar nicht aus. Man gewinnt der Tatsache, dass man eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit fließendem Wasser und sogar eine Heizung hat im Durchschnitt des mitteleuropäischen Raums. Das wird überhaupt nur zu einem Privileg und nicht zu einer Selbstverständlichkeit, weil man weiß, dass es Weltgegenden gibt, wo Leute sowas nicht haben. Der vernünftige Schluss aus diesem Sachverhalt ist aber ein anderer, als zu sagen, oh, da habe ich es aber gut getroffen. Weil das Blöde an diesem Standpunkt, da habe ich es aber gut getroffen, das ist, dass man sich für die Umstände und Gründe, warum man selber es ausgerechnet gut getroffen hat, überhaupt nicht mehr kümmert, sondern sich damit zufrieden gibt, dass man immerhin in einem der reichsten Länder der Welt lebt und nicht in Eritrea. Aber ihr merkt selber, dass wenn man das so sich zurechtdenkt, man sich richtig davon verabschiedet, die Frage zu stellen, warum sind denn die Verhältnisse bei uns mit Hartz IV und zwei Zimmerwohnungen und Fabriken so in Eritrea anders? Und da kommt man bestimmt nicht, wenn man sich diese Frage stellt, auf die Antwort, weil im einen Fall der Staat sich um seine Schutzbefohlenen kümmert und im anderen Fall nicht. Sondern man kommt auf die unterschiedliche Art und Weise, wie diese jeweiligen Staaten Kapitalismus machen, von ihm profitieren und ihre Leute dafür benutzen können oder eben auch nicht. Und das, da ist man ganz weg von der Vorstellung, uns geht es doch gut, und zwar immer, weil es einem immer besser geht als die Leute in Eritrea.
Ich will nochmal noch einen Gedanken sagen zu dem, das ist doch ein falscher Gedanke mit einem wahren Kern. Ich finde es auch gegenüber sich selber nicht ganz ehrlich, zu sagen, ich bin mir sowieso sicher, dass das ein falscher Gedanke ist. Und eigentlich an Ausführungen immer bloß nacherzählen zu können, wie diese Menschen darauf kommen, dass die Ausländer hier raus sollen. Ja, die kommen schon auf die Unterscheidung zwischen Inländer und Ausländer, weil der Staat einen deutschen Pass verteilt. Das ist schon so. Aber was spricht denn jetzt eigentlich dagegen? Das musst du doch auch dir selbst gegenüber erstmal mal beantwortet haben. Warum bist du denn nicht Anhänger dieser Parole? Da muss doch irgendwie ein Grund dahinter stehen. Ein Argument, warum du meinst, dass diese Parole nicht hinhaut. Also insofern finde ich es erstmal auch dafür, was habe ich eigentlich für Gründe, diese Parole abzulehnen? Erstmal wichtig, sich ja das Wort zu nehmen.
In Verlängerung dazu, das Argument, die Menschen sind doch in Umgebungen, wo lauter Rassisten rumlaufen, da muss ich doch auch Verständnis haben, dass er Rassist ist. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und das ist ein komischer Mittelweg zwischen pathologisch, nein, aber rationell mit Argumenten auch nicht anzukommen. Und dann kommt ein Weil. Weil er ist doch in einer Umgebung wo. Ja, erstens, wenn man selbst das sagt, dann ist man ja auch in irgendeiner Umgebung, die anders tickt als man selbst. Dann muss man sich erstmal fragen, ja, wieso tickt man eigentlich anders? Hat man sich die Sache wohl ein bisschen anders überlegt? Aber zu sagen, weil alle so denken, habe ich Verständnis dafür, dass der Einzelne dann auch so denkt, das ist eine komische Sache.
Gegen wen richtet sich der Vorwurf?
Das hast du gesagt.
Aha. Ja, Worte kommen manchmal anders an bei anderen Leuten.
Ja, der Witz war doch an seiner Aussage, dass das behauptet wurde, sich da Rassisten als Rassisten geben. Die würden in der praktischen Kalkulation von Staat und Kapital, würden sich irgendwie herauslesen, beziehungsweise bestätigt meinen, ihr in ein nationalistisches Urteil verwandeltes. Also wie der Unternehmer entlang der Tauglichkeit der Leute entlang seines betrieblichen Verwendungsinteresses urteilt und da Unterscheidungen macht, da kommt das erstens als Bestätigung, als Rechtfertigung dieser unternehmerischen Kalkulation daher und zugleich in der Verwandlung des höheren Rechts auf das, was wo man ohnehin darauf festgelegt ist und auch noch mit mit anderen da konkurrieren muss.
Ich will noch zwei, drei Sätze sagen zu dem Beitrag da hinten. Dass man Deutscher ist, das ist jetzt auch schon gefallen, aber vielleicht ist nicht ganz klar geworden, was da die karge Botschaft war. Das ist tatsächlich eine Rechtsnatur, die einen total vom Rest der Welt unterscheidet. Aber in nichts anderem besteht, ernstlich in nichts anderem besteht, als dass man zu den Bürgern dieser Hoheit auf ihrem Hoheitsgebiet gehört, im Unterschied zu den anderen, die das nicht sind. So gesehen ist mit dieser Rechtsnatur über deinen Lebensweg in diesem Land gar nichts entschieden. Da ist zweitens was dir eingefallen ist. Mancher hat das Glück und erbt was von den Eltern, schon sehr viel weiterführen. Ja, ja, das ist nämlich so, das Eigentum zu haben in den Verhältnissen, die hier herrschen, ein Mittel in der Hand geben, in die Hand geben in einer Gesellschaft, in der Eigentum herrscht. Und man nur mit Geld an was rankommt. Da merkst du, das ist was ganz anderes als diese Rechtsnatur des Deutschen. Jetzt hast du tatsächlich den Zugriff auf ein paar in dieser Wirtschaftsweise zählenden Mittel. Was du dann drittens gesagt hast, das ist wieder eine ganz andere Sphäre. Das ist unzulässig, diese Kette, die du gemacht hast. Du glaubst, eigentlich geht es um so etwas, wie steht der Mensch zu sich und seinem Besitzstand. Eins und zwei, das Verhältnis von Ausländer und Inländer und das Verhältnis von Eigentum haben und Nicht-Eigentum haben, haben mit dem, was du drittens ansprichst, nämlich, was für eine Haltung hat der Mensch? Ist er mehr zum Teilen aufgelegt oder mehr so einer, der nicht zum Teilen aufgelegt ist? Nichts zu tun. Du bist in einer ganz anderen Sphäre, nämlich in der Sphäre der persönlichen Moralität. Und da gehört die ganze Frage, die wir hier besprechen, überhaupt nicht rein. Wen es hier als Ausländer in Deutschland gibt und wer nicht rein darf, das hat mit dem, wie die Leute so moralisch rumdenken, ob sie mehr mitmenschlich gestrickt sind oder mehr so ein Stiesel sind, einfach nichts zu tun, das fällt gar nicht in ihre Hoheit. Also soll man es da auch nicht hineindenken, als sei es eine Frage der persönlichen Moralität, wie viele Ausländer in Deutschland reinkommen und wie viele Ausländer nach Afghanistan abgeschoben werden. Das entscheidet der normale Mensch nicht. Da ist er vor Entscheidungen gestellt, die sich der Staat als einziger total vorbehält. Also das ist eine Vermischung, die muss ich als unzulässig zurückweisen. Das Letzte ist überhaupt nicht das Feld, auf dem das spielt, worüber wir hier reden.
Und die AfD wirkt doch zum Beispiel damit, dass sie, wenn du sie wählst, dass sie an Gesetzeslagen was ändern will. Das da komme ich auch raus.
Das habe ich nicht verstanden.
Die AfD wirkt doch damit, tritt doch als politische Partei auf, weil sie auch damit wirkt, dass du dann, wenn du sie wählst, solche Haltungen und Gesetze mit einbringen kannst.
Wer jetzt, die AfD oder was?
Der Wähler, der AfD-Wähler.
Ja.
Du auch sein.
Ja, welche Rolle spielt's denn?
Als Einwand. Einfach gegen Menschen, der sich immer durch diese Afghanen aufträgt. Nein, das ist eine Gesetzesänderung. wie viele der Staat zulässt. Also der lässt zu oder schiebt ab.
Was da vorne geteilt ist, wenn du sagst, du als Wähler kannst wählen und dann eine Regierungspartei, die dann nach ihren Interessen, also eine Partei, die dann möglicherweise an die Regierung kommt, und die macht dann genau nach ihren Interessen die Ausländerpolitik, die sie so richtig hält. Das meinst du aber, wäre jetzt ein Einwand dagegen, dass diese ganze Frage, wie man selber moralisch, ob man lieber einen vertreten würde oder nicht. Das hältst du aber jetzt komischerweise für einen Einwand dagegen und du bestätigst, weil du sagst, ja klar, als Wähler gibst du deine Stimme ab und beauftragst die Politik, egal wen jetzt, dazu genau das zu machen, was vorhin gesagt worden ist. Dann bist du ja auch wieder ausgeglichen aus der Frage.
Das ist ja jetzt akustisch nicht verstanden. Ich will das mal anders, nochmal versuchen anders zu sagen. Es ist ein Fehler, sich von der, wenn die Politik sich streitet und unterschiedliche politische Programme da unterwegs sind, in der Frage, wie geht man mit lässiger Zuwanderung um? Da haben die ihre Berechnungen, ihre Gründe und die sind, fallen auch unterschiedlich aus. Das ist erstmal, das ist eben schon gesagt worden, im Ausgangspunkt keine moralische Frage, sondern eine Frage der politischen Berechnung. Was will man mit denen, was hat man gegen die und so weiter. Wenn man sich als normaler, mitleidiger Mensch sich diese Frage von der Politik als Wahlgrund anhängen lässt, dann hat man sich nämlich darauf eingelassen, dass das überhaupt mal zu glauben, und ich sage wirklich zu glauben, weil das ist eine Glaubensfrage, dass das eine Frage der Humanität wäre, ja oder nein, und das ist es nicht. Aber dem Wähler das so darzustellen, dass er jetzt eine hochmoralische Frage zu entscheiden hätte, das Argument gibt es im Wahlkampf schon. Und dagegen sollte argumentiert sein. Ja, was soll man denken? Von meiner moralischen Stellung hängt es ab, ob die armen Menschen hier sein dürfen oder nicht. Das ist bloß nicht die Wahrheit der Sache.